Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Es gibt Regisseure, deren Arbeit wir hier in Vollbild mit besonders großem Interesse verfolgen, weil wir überzeugt sind, dass sich da ein sehr interessantes Talent vor unseren Augen entwickelt. Einer dieser Filmschaffenden ist der Regisseur Philipp Eichholz. 4 Spielfilme in den letzten 5 Jahren hat er gedreht. Ein Output, der mich zumindest mehr an die 50er Jahre Hollywood-Regisseure erinnert als an deutsche Regisseure. Und das alles ohne offizielle Filmförderung. Luca tanzt leise oder Rückenwind von vorn, so hießen seine Filme. Das aktuelle Werk hat einen tollen, pragmatischen Titel. Kim hat einen Penis und kommt Donnerstag ins Kino. Vor der Sendung konnte ich mit Philipp Eichholz sprechen. Hallo.
Hallo.
Wir haben uns ja aufs Du geeinigt, ich glaube schon on air vor Jahren. Dabei bleiben wir dann auch.
Wunderbar.
Du bist auch offiziell ab jetzt der Rekorddauergast dieser Sendung. 5-mal schon bei uns und damit Wim Wenders und Christian Petzold überholt.
Ich versuche mir Mühe zu geben, bald wiederzukommen mit einem neuen Film.
Wie gesagt, 4 Filme in 5 Jahren, das ist sowas wie der Visitenkartenspruch deiner Karriere. Das bedeutet aber auch, 4-mal Ideen für Spielfilme zu haben, 4 Hauptfiguren zu entwickeln, Konflikte und so weiter. Wie entstehen denn Ideen für deine Filme?
Naja, aus dem eigenen Leben, ob man es glaubt oder nicht. Ich habe in meinen 20ern keine Filme gedreht und vor allem mein Leben gelebt so ein bisschen und davon zehre ich immer noch.
Machen wir es doch konkret an dem Fall Kim hat einen Penis. Wie entsteht die Idee über eine Frau, eine junge Pilotin, die in die Schweiz fährt und entscheidet, erstmal nur übergangsweise für 4 Monate sich einen Penis anbringen zu lassen?
Ja, die Idee kam nicht von mir, die kam von meinem langjährigen Produzenten und besten Freund Oliver Jerke. Der Film ist ja so ein bisschen Science-Fiction der Form, er spielt in der Utopie, wo das einfach möglich ist. Also man kann sein Geschlecht einfach ändern lassen und es ist generell erstmal kein großer Akt und auch rückgängig machbar. Und der Film verfolgt dann einfach das, was dann so die Konsequenz im Alltag von der Figur von Martina ist, der Kim.
Sie kommt zurück, hat einen Freund und der ist erstmal überrascht. Aber wie beeinflusst denn jetzt die Tat von ihr die Beziehung?
Naja, also das ist natürlich alles Gemutmaß, weil jeder würde anders reagieren. Das habe ich bei meinen Testzuschauern gemerkt. Da gab es dann Leute, warum macht er nicht sofort Schluss? Und ja, wir haben dann versucht, uns eine Wahrheit zu bauen, die natürlich extrem nicht behauptet ist, aber die Situation ist ja behauptet. Also man kann nicht einfach mal eben sein Geschlecht ändern. Aber damit spielt der Film und wir versuchen das dann so ernsthaft wie möglich durchzuspielen und es gibt zu führt zu einer Menge humorvoller Szenen.
Man kann ja gar nicht den Film sehen, ohne im Hinterkopf die vielen hitzig geführten Gender-Debatten aus den Medien zu reflektieren. Ich weiß gar nicht, hatte das auch noch etwas, was ihr bei der Drehbuchkonzeption mitgedacht habt, dass sich die Menschen ja beim Thema Gender auch immer wieder streiten? Also war das etwas, wo man sagt, wir wollen uns auch subversiv damit auseinandersetzen, mit dem Chaos drumherum, oder spielte das eher keine Rolle?
Ich weiß es nicht, man steht manchmal so in Hornissennestern, ohne es wirklich zu merken. Wir haben auf jeden Fall nichts Böswilliges mit dem Film gedacht und es ist definitiv kein Transgender-Film, weil dann würde ich diesen Film anders drehen. Es ist eine Komödie, es geht um eine Beziehung und eine Hetero-Beziehung zwischen mit 30-Jährigen und damit kenne ich mich aus, die ein bisschen spießig sind und das wird auseinandergenommen und das Geschlechterthema wird nebenher erzählt.
So, also der Penis ist keine Metapher?
Der Penis ist niemals eine Metapher.
In diesem Beziehungsgefüge, worum es ja eigentlich in dem Film geht, die Geschlechtsumwandlung ist ja eigentlich nur der Anlass für den Film, passiert ja noch etwas. Die Ex-Freundin von Kims Freund zieht da plötzlich ein und sie kommt mit ihren ganzen Neurosen und ihrem ungestillten Kinderwunsch da und ich dachte, das ist das eigentliche Problem dieser Beziehung. Was passiert da in dieser Dreierkonstellation? Weil dann verändern sich ja wieder Begehrlichkeiten.
Ja, und vor allen Dingen Kommunikation ist ja so wichtig in Beziehungen halt und was die beiden Hauptfiguren leider haben, ist ein Problem, dass sie sich sehr lieben, aber nicht wirklich gut miteinander reden und das ist im wahren Leben immer tragisch, im Film wird es aber zu einer Menge schöner Konflikte natürlich. Ja, genau, dieser Kinderwunsch ist beim Mann da und bei ihr nicht und natürlich durch den Penis gibt es auch gerade keine Möglichkeit, Kinder zu bekommen.
Überhaupt sind Beziehungsprobleme in einigen deiner Filme sehr zentral, wenn nicht sogar in allen, wenn man ehrlich ist. Es kommt einem so vor, als wären da 2, die in einer Beziehung sind, die an einem Wir quasi arbeiten, aber ganz häufig nicht an sich selber gearbeitet haben. Woran arbeitest du dich denn da ab, wenn du diese Beziehungskonflikte so regelmäßig und auch so intensiv inszenierst?
Also erstmal in meinem wahren Leben habe ich mich daran ja schon abgearbeitet. Ich wurde jetzt nicht mit einem Penis überrascht in meiner Beziehung, aber die anderen Sachen, die da so fallen in dieser Beziehung und die Nicht-Kommunikation. Kim ist sehr aktiv in diesem Film und trifft ganz viele Entscheidungen, Beziehungen, ohne ihren Partner einzubeziehen. Das macht sie nicht irgendwie aus Boshaftigkeit, sondern das macht sie einfach so. Und hat danach immer so, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Und muss danach eben sagen, was sie gemacht hat. Und der Andreas ist halt, von Christian Ehrich gespielt, sehr liebevoll, aber auch sehr passiv. Und ich war beide schon in Beziehungen. So. Und deswegen wusste ich auch bei beiden ungefähr, wovon ich spreche.
Also du erzählst in deinen Filmen auch von dir, was interessant ist, wenn man sich vor Augen führt, dass ganz häufig die Hauptfigur in deinen Filmen eine Frau ist und eine junge Frau ist. Damit bist du nicht alleine. Ganz viele Regisseure erzählen Filme aus der Perspektive einer Frau. Hilft es dir dann, anders von dir zu erzählen und den Konflikten, die du erlebt hast?
Na, man ist ja als Geschichtenerzähler, glaube ich, immer in allen Figuren drin, wenn man selbst auch schreibt. Das kann man gar nicht vermeiden, auch wenn man natürlich sich Mühe gibt, auch mal weit von sich wegzugehen. Man muss ja trotzdem irgendwie ein Verständnis haben. Aber bei meinen anderen Filmen, da gab es halt wahre Vorbilder. Und dann ist es halt eine Mischung geworden aus dem wahren Vorbild und meiner selbst. Und ich meine, Luca geht es um Depressionen unter anderem. Und das sind Sachen, die ich kenne. Und das ist mal total geschlechterunabhängig. Im Rückenwind geht es um eine Unentschlossenheit. Was will ich eigentlich im Leben? Wo will ich hin? Das ist auch sehr geschlechterunabhängig. Und deswegen ging das immer ganz gut auf.
Es heißt ja immer, dass du am Set sehr schnell und auch sehr impulsiv arbeitest. Wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben diesen Film in 16 Tagen gedreht. Das ist wirklich nicht viel für einen Spielfilm. Und was ist das? Wozu es bringt, witzigerweise, ich mache keine langen Tage. Ich fange um 10 Uhr morgens an und drehe bis 18 Uhr abends. Nicht länger. Es sind sehr kurze Tage. Ich gehe danach immer noch bei den Schnitt. Meine Tage sind länger, aber fürs Team ist es nicht länger. Und ich weiß halt schon, was ich suche und was ich will. Also es ist zwar ein Impro-Film, aber an sich sollte man die Impro nicht merken. Und wenn ich es habe, geht es dann weiter. Also es ist ein relativ schnelles Arbeiten einfach.
Aber wie befeuerst du die Improvisation? Deine Filme sind auch geprägt von einer gewissen Energie und das geht für alle, auch wenn sie sicherlich aus unterschiedlichen Quellen gespeist sind. Wie erzeugst du das dann am Set? Weil manchmal kann man improvisieren und lange, lange warten auf den Effekt, den man eigentlich möchte.
Erstens ist immer wichtig, dass man weiß, was man da sehen will. Und dann selbst wenn man wenn es nicht funktioniert, auch dann ehrlich ist, auch wenn man keine Lösung hat. Und dann ist das Casting auch alles. Die Schauspieler müssen halt funktionieren. Die müssen Impro können, die müssen die Rollen kennen halt wirklich. Und die Rollenerarbeitung mache ich weit vorher mit denen, dass man am Set an sich keine Fragen mehr für die Rolle hat. So, dass das alles sehr klar ist. Und diese Energie kommt von den Schauspielern, weil sie halt auch in Situationen kommen, wo spannende Sachen passieren können.
Wie hilfreich ist es dahingehend, dass du mit den Schauspielern regelmäßig arbeitest? Also quasi Filme machen als Arbeit mit und unter und auch für Freunde.
Das sind so Arbeitsfreundschaften, die sind ganz schön eigentlich, weil man sich irgendwie dann schon so ein bisschen weiß, wie man, also mein Team hinter der Kamera ist irgendwie immer dasselbe und das ist gut, weil wir sind aufeinander eingespielt, es ist sehr viel nonverbal, an meinen Sets gibt es kein Rumgeschrei und so weiter, das ist sehr fokussiert und trotzdem hat man eine gute Zeit. Mit den Schauspielern, ich weiß halt bei Martina jetzt, wir haben Luca Translate gemeinsam gemacht zum Beispiel, und was sie von mir braucht am Set. So, das ist was anderes, als Victoria Schulz einen Rückenwind von mir brauchte zum Beispiel. Also ich weiß halt dann schon, wenn ich mit den Leuten schon mal gearbeitet habe, okay, was ist von mir gefordert als in der Regiearbeit? Und das ist immer sehr höchst individuell, weil jeder Schauspieler braucht was anderes.
Und wie wichtig ist dahingehend der Look deiner Filme für dich? Wie arbeitest du am visuellen Konzept? Was ist das?
Willst du mir gerade unterstellen, dass meine Filme einen Look haben? Sehr cool. ich glaube, visuell bin ich einer der unspannendsten Filmemacher Deutschlands wahrscheinlich, was so ein bisschen natürlich darin geschuldet ist, dass wir auch wirklich also unter sehr krassen Zeitdruck und mit sehr wenig Budget arbeiten, was eben, also Licht kostet Geld und Zeit. Punkt. Das ist zwei Sachen, die wir nicht haben. Wir drehen in echten Berliner Wohnungen, wo wir einfach mit sehr viel arbeiten müssen, was einfach da ist. Und dann kann man nicht mal die Wand rausnehmen, weil man eine schöne Fahrt machen will oder sowas. Aber ich werde visueller und im nächsten Film werden wir wahrscheinlich mehr Budget haben und dann werde ich auch auf der visuellen Seite das nachholen, was bisher schon im Schauspiel alles da ist.
Dein Werk wird ja immer gerne im Zusammenhang mit der Abwesenheit von klassischem Fördergeld in Verbindung gebracht.
Wäre schön, wenn das umgekehrt wäre, wenn ich immer genannt werde mit der Förderung, die eine Menge Förderung bekommt. Ich würde das schöner finden.
Aber ist das nicht mittlerweile sogar imagefördernd, ehrlich gesagt, für einen Regisseur? Man könnte ja auch sagen, dass das vor allem das deutsche Fördersystem vielleicht dir alles Interessante, alle Ecken, alle Kanten aus den Geschichten rausretuschieren würde.
Das wäre wahrscheinlich am Anfang passiert, natürlich. Wer war ich denn auch am Anfang? Und ich kam nicht von der Filmhochschule und mich kannte keiner und meine Kurzfilme liefen nirgendwo. Also ich hätte wahrscheinlich selbst, wenn ich Redakteur wäre, irgendwo mir alles korrigiert. Nein, so kann man das nicht machen. Jetzt komme ich von 4 Filmen und habe 4-mal im Schnitt sitzen müssen und vor meinen Film gesessen und dachte, okay, warum funktioniert das Ganze alles nicht? Also ich habe jetzt eine Handschrift, ob ich sie will oder nicht, ob sie unsichtbar ist oder nicht, aber ich habe zumindest eine Art, wie ich arbeite und ich glaube, jetzt, wenn ich ins System reingehe, gehe ich schon mit einem sehr klareren Bild rein, als ich das vor 4, 5 Jahren gemacht hätte.
Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Philipp Eichholz, der Systemsprenger, war unser Gast. Sein neuester Spielfilm, die heitere Komödie Kim hat einen Penis, kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Vielen Dank für den Besuch.
Danke sehr.